Ja, herzlich willkommen zu Folge 6 unseres Apologetik-Projekt-Podcastes. Für alle die, die sich das in Audioform anhören, und herzlich willkommen aber auch an alle, die jetzt hier per YouTube mit dabei sind. Wir haben heute wieder Dr. Lydia Jäger bei uns. Lydia hat in der letzten Folge uns schon spannende Einblicke in ihre Gedankenwelt zu verschiedenen Themenkomplexen rund um den Menschen, die Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaft und dem christlichen Glauben und dem Naturalismus gegeben. Lydia, sag uns vielleicht noch ganz kurz zu Beginn was zu deiner Person, zu deinem Hintergrund. Wen haben wir da heute vor uns? Das auch für all die, die sich jetzt diese Folge als erstes anschauen, da kurz ein Einblick da ist, wen wir da heute bei uns haben.
Also ich habe eigentlich eine Dreifachqualifikation in Physik, Theologie und Philosophie, wobei in Philosophie speziell in der Wissenschaftsphilosophie, und bin daher auch eigentlich immer so im Grenzbereich zwischen Theologie und Naturwissenschaften unterwegs. Ich lebe selbst in Frankreich, gebürtige Kölnerin, und bin da sehr gut vernetzt, auch in der Fachgruppe für Naturwissenschaft, der Fachgruppe für Geisteswissenschaften, also des französischen Äquivalents Groupe Biblique Universitaire der SMD, Studentenmission Deutschland, wer das kennt. Und wir bauen da auch gerade zurzeit ein Zentrum auf für den Dialog zwischen Wissenschaften, Kultur und Theologie. Also wir ist in dem Fall eben die Groupe Biblique Universitaire und die Bibelschule, an der ich tätig bin, Institut Biblique de Nogent-sur-Marne.
Ja, da hast du schon ganz gute Stichpunkte gebracht. Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften. Denn da kommen wir zu einer kritischen Anfrage, die viele an den christlichen Glauben richten, nämlich die, dass das Konzept einer Seele, wie es uns in der Bibel begegnet, angesichts heutiger Erkenntnisse doch gar nicht mehr haltbar sei. So, kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Was sagt uns die Bibel über die Seele? Und widersprechen unsere heutigen Kenntnisse über die Neurowissenschaften dieser biblischen Vorstellung der Seele, des Geistes?
Also wenn man jetzt in die Bibel reinschaut, was sie uns in dieser Beziehung zum Menschen sagt, dann muss man zwei Grundaussagen zusammenhalten. Das eine, dass der Mensch als Gesamtwesen geschaffen ist, und dass tatsächlich der Mensch in seiner Wesensart von einer Zweiheit, oder man könnte sagen von zwei Seiten geprägt ist, einer körperlichen und einer, sagen wir mal, ein Innenleben, wenn wir jetzt mal gar nicht die Seele so als besonders belasteten Begriff benutzen wollen. Und diese Grundaussage, also dass der Mensch, die erste Grundaussage, dass der Mensch eben in seiner Gesamtheit geschaffen ist. Der Mensch ist eben kein Mischwesen, wo irgendwie so ein göttlicher Geist in einem Körper wohnt. Und damit eben auch ein anderer Ansatz da ist, als jetzt in einer griechisch, sagen wir mal, platonisch geprägten Philosophie, wo die Seele jetzt letztlich im Körper gefangen ist und dann eigentlich aus diesem Körper wieder herauskommen muss, während für die biblische Perspektive der Mensch eben in seiner Gesamtheit geschaffen ist, das auch gut ist. Und dieses, also der beseelte Körper, oder wenn man das mal so ausdrücken will, auch so ist, wie der Mensch eben sein soll. Und damit hängt ja zum Beispiel auch die Ewigkeitshoffnung zusammen, dass eben die vom Biblischen her es nicht um eine unsterbliche Seele gibt, die irgendwie den körperlichen Tod überlebt, sondern dass die Verheißung des christlichen Glaubens, des christlichen Heils darin besteht, dass eben, ja, wir glauben an die Auferstehung der Toten, ja, die eben gerade diese leibliche Perspektive auch mit einschließt und damit eben auch die Heilsbotschaft den Menschen in allen seinen Dimensionen anspricht. Und dieser Aspekt der christlichen Botschaft, würde ich sagen, ist sogar wirklich sehr in Einklang, ja, mit den Ergebnissen der Neurowissenschaften, die uns zeigen, dass auch die höheren kognitiven Fähigkeiten des Menschen sehr wohl also sich in körperlichen Funktionen ausdrücken, also jetzt Hirnfunktionen oder, also da denkt man immer so als erstes dran. Mittlerweile haben wir ja gelernt, dass offensichtlich sogar auch der Darm, man sagt ja manchmal, das zweite Gehirn ist, dass der auch bei so kognitiven Fähigkeiten eine Rolle spielt. Aber dass eben diese ganzen, sagen wir mal, seelischen, ja, Fähigkeiten auch eine körperliche Komponente haben, das entspricht auf jeden Fall erstmal dem, was wir schon von der Bibel her kennen, dass der Mensch eben in seiner Gesamtheit geschaffen ist. Dann dieser andere Aspekt, dass der Mensch eben also auch diese Zweiheit hat, also diesen äußeren und den inneren Menschen, oder es gibt eben Texte, die reden von Leib und Seele, es gibt Texte, die reden von Leib und Geist oder von Leib und Herz auch. Ja, das Herz ist auch ein ganz wichtiger biblischer Begriff für den Menschen. Also diese, können wir sagen, diese Innenschau, ja. Steht die im Widerspruch mit den Neurowissenschaften? Nein, auch das nicht. Solange ich mir klar mache, dass natürlich, wenn ich einen Zugang über die Neurowissenschaften wähle, ich ja gerade in dieser, man spricht manchmal von der Perspektive einer dritten Person, ja, dass ich ja genau die wähle, dass ich eben Fragen nur stelle und zulasse, die auch sich auf diese Art beantworten lassen. Das heißt ja aber nicht, dass es diese Perspektive der ersten Person, diese Ich-Perspektive nicht gäbe oder auch die Beziehung des Ich oder zum Du es nicht gäbe. Ja, also der Konflikt entsteht auch da erst, wenn ich die Neurowissenschaften absolut setze und meine, dass sie alles erfassen müssen, was den Mensch ausmacht.
Also du widersprichst an dieser Stelle auf jeden Fall der Vorstellung, dass der Körper zurückgelassen wird und dann die Seele an einen anderen Ort geht. Ich würde sagen, das ist so ein sehr häufiges Missverständnis, das ja eher aus dem griechischen Denken herauskommt, aber auch Einkehr gefunden hat bis rein in unsere frommen Kreise, wo diese leibliche Dimension der Ewigkeitshoffnung oftmals gar nicht wirklich vollumfänglich verstanden wird.
Also, wobei ich jetzt nochmal dazu ergänzen kann, die Sache ist etwas komplizierter, dadurch, dass wir sehr wohl im Neuen Testament die Vorstellung haben, dass Gläubige bei ihrem Tod in die Gegenwart Jesu gehen. Paulus sagt das ja zu den Philippern, Philipper 1 im Philipperbrief, ja, ich weiß nicht, was ich wählen soll, ja, es ist eigentlich besser, zum Herrn zu gehen, aber ich will doch lieber sozusagen im Körper bei euch bleiben, um noch weiter Frucht bringen zu können. Also da ist schon die Vorstellung, dass der Mensch auch ohne seinen Körper irgendwie auch in einer bewussten Existenz sein kann. Aber es ist eben nur ein Zwischenzustand. Es ist nicht die finale Hoffnung des Christen, denn das Heil umschließt alle Aspekte des Menschseins. Und es ist eine anormale Situation. Ja.
Da möchte ich mal nochmal nachhaken, wenn wir schon mal bei komplizierteren Sachverhalten sind, mal zum Thema Dichotomie, Trichotomie gehen. Also so die Frage ist, hat der Mensch einen Körper und eine Seele oder ein Körper, eine Seele und einen Geist? Da findet man ja auch in christlichen Kreisen dann manchmal so diese Analogie zur Dreieinigkeit, weil Gott dreieinig ist, ist auch der Mensch aus Körper, Geist, Seele bestehend, und da gibt es verschiedene Ansätze zu. Mich würde mal interessieren, wie du dich da verortest. Also ich würde vermuten, also gut, ich will jetzt keine Vermutung anstellen, ich sehe da tatsächlich eher eine Betonung eigentlich von, also eine starke synonymale Verwendung von Geist und Seele, also dass da oft eine, dass man da gar nicht so diese Dreiheit so ganz stark machen kann, aber vielleicht hast du da eine andere Perspektive drauf.
Also diese Parallele zur Dreieinigkeit ist sicherlich etwas gewagt. Denn da würde ja dann der Körper mit auch also hineingenommen und quasi so als ein Teil des Menschen irgendwie auf ähnlicher Ebene wie auch Seele und Geist angesehen. Und dann fragt man sich, welcher Person soll denn jetzt dieser Körper irgendwie ähneln?
Ja.
Die, ich meine, es gibt das sogenannte psychologische, eine Analogie der Dreieinigkeit schon bei Augustinus, der aber verschiedene Aspekte des menschlichen, also des menschlichen Geistes, als also da versucht eben die Dreieinigkeit zu verstehen, hat dadurch auch durchaus einen Bezug auf den biblischen Bilder, weil ja eben gerade auch der Sohn als das Wort, ja, und damit ja also Wort, Vernunft könnte man sagen, Logos, und eben die dritte Person der Trinität als Geist. Also da hat man durchaus, also könnte sagen, so eine psychologische Analogie ist da angelegt, aber eben nicht Körper, sondern also innerhalb des Geistes selbst. Dann ist es sicherlich so, dass in der Verwendung der Begriffe Seele und Geist, die sind nicht identisch im biblischen Befund, also wenn man Hebräisch, Griechisch, aber ihre semantischen Felder überschneiden sich und sie werden auch immer wieder in Parallelismen verwendet. Ja, ein bekannter Text ist das Lied der Maria, das Magnificat. Ich zitiere das jetzt aus dem Kopf. Das beginnt irgendwie: Mein Geist erhebt den Herrn und meine Seele freut sich Gottes meines Heilandes. Ja, also wenn ich das, also weiß nicht, ob ich es ganz richtig hinkriege, aber da hat man halt wirklich diesen ganz typischen Parallelismus eigentlich der hebräischen Poesie, wo also Geist und Seele vielleicht nicht austauschbar sind, aber zumindest in der Parallele verwendet werden. Und es ist dann auch ganz interessant, wenn man jetzt sich Autoren anguckt, die jetzt versuchen, Geist und Seele zu definieren und voneinander zu unterscheiden. Wenn man dann genau hinguckt, wie sie das definieren, von einem Autor zum nächsten ändert sich das. Mhm. Also wenn es da sozusagen eine eindeutige Definition gäbe, dann würde man ja auch davon ausgehen können, dass mehr Einigkeit darüber besteht, wie man diese Unterscheidung macht. Es gibt ganz wenige Texte, die eine Dreiteilung also begründen. Also einer der Texte, der immer wieder zitiert wird, ist 1. Thessalonicher 5, auch, ne, dass Gott eben segne uns, also eben Leib, Seele und Leib, ja, und erhalte uns bis auf den Tag der Erscheinung Jesu. Aber das, man könnte jetzt genauso Texte nehmen, die haben dann irgendwie vier Teilungen, ja, wenn Jesus, also wenn das große Gebot, das große Liebesgebot zitiert wird, dass wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Willen, von ganzem Verstand sozusagen ehren sollen, lieben sollen, dann müsste man den Leib ja noch dazu führen, dann käme man auf eine Fünfteilung. Das zeigt einfach, dass man hier nicht in so einer strikten Unterteilung ist, wie das die Trichotomie halt gerne also sehen würde. Und deshalb ist es ja eigentlich auch, also zumindest wenn man in die Kirchengeschichte guckt, bei den Theologen ist die Dichotomie eindeutig die These, die am weitesten verbreitet ist, die eben einfach sagt, der Mensch hat halt diese, also das heißt die körperliche Komponente, er ist eben ein leibhaftiges Wesen, das geht auch damit einher, dass er Gottes Bild ist, ja, ein Bild ist sichtbar, deshalb der Körper. Aber eben, der Mensch reduziert sich nicht auf seine körperlichen Eigenschaften. Er ist nicht einfach nur ein biologisches, also Objekt kann man nicht sagen, also ist eben nicht nur ein Lebewesen, wie jetzt vielleicht, sagen wir mal, eine Amöbe auch ein Lebewesen ist oder vielleicht der Eichenbaum oder so, sondern da ist ein Innenleben, es ist eine Ich-Perspektive, eine Möglichkeit auch zur Du-Perspektive, also zur Du-Beziehung ist da, die dann eben auch den Menschen ausmachen.
Okay, das ist der biblische Befund. Jetzt wäre die Frage, wie das angesichts heutiger naturwissenschaftlicher Erkenntnisse denn zu rechtfertigen ist, würden jetzt manche, vielleicht auch gerade naturalistischen Atheisten einwenden, die sagen würden, nein, auch unser Innenleben hängt primär mit unserem Gehirn zusammen oder nicht primär, ausschließlich, sodass die Annahme einer Seele eine antike Vorstellung ist, die nicht haltbar ist angesichts heutiger Erkenntnisse. Was würdest du dem entgegenhalten? mal abgesehen vom biblischen Befund, was spricht für dich für die Existenz einer Seele?
Die Frage ist immer noch, was man auch genauer damit meint, wenn man sozusagen Existenz einer Seele meint. Es ist sicherlich nicht sozusagen das wäre in Widerspruch oder in Spannung, würde ich mal sagen, mit modernen Erkenntnissen, wenn man die Seele sozusagen wie jetzt einen zweiten unsichtbaren Körper sozusagen daneben stellt. Ja? Also man hat dann sozusagen zwei Teile irgendwie des Menschen, die dann irgendwie zu verbinden sind. Da gibt es ja auch, das wäre sicherlich eine Vorstellung, die einfach schwierig ist. Aber die Idee, dass der Mensch sich nicht auf biologische Phänomene reduzieren lässt, dafür gibt es sehr wohl auch würde ich sagen, wissenschaftliche oder zumindest wissenschaftsphilosophische Ansätze, Erkenntnisse. Diese Dualität, ja, auch zwischen Sein und Bedeutung, das kennen wir auch in anderen Bereichen. Der Text, ja, der Text hat ein Text ist ja einfach mal, könnte man sagen, das ist ein geschriebener Text, das sind irgendwie Pixel auf einem Papierblatt oder auf einem Computerscreen. Aber wenn ich einen Text lese, dann verstehe ich ja den Text, also im besten Fall verstehe ich den Text. Und dieser Sinn des Textes ist dann auch relativ unabhängig davon, wie er dann ausgedrückt ist. Ja, also er kann in verschiedenen Formen eben ausgedrückt sein. Es können Schallwellen sein, es können eben die Pixel auf dem Computerschirm sein. Es ist auch, also Menschen, die mehrere Sprachen gut beherrschen, also erleben das auch immer wieder, dass sie gar nicht mehr wissen, in welcher Sprache sie sich ausdrücken, weil sie sofort nur noch den Sinn sehen und dann manchmal an dem etwas verdutzten Gesicht ihres Gegenübers merken, dass sie jetzt die falsche Sprache verwendet haben, weil sie sofort bei dem Sinn sind. Und so würde ich auch sagen, diese Beziehung zwischen Körper und Seele ist einfach nochmal, oder auch eben diese Ich-Perspektive ist nochmal etwas, was jetzt über den Körper als Körper hinausgeht, ohne dass man sich das jetzt unbedingt sozusagen als zweiten, ja, in einem zweiten unsichtbaren Körper sozusagen daneben stellen kann, sondern das ist mehr Beziehung zwischen vielleicht einem Text und seinem Sinn. Und es gibt da eben ganz unterschiedliche Ansätze, die auch von Neurowissenschaftlern selbst vertreten werden. Also es gibt Eccles zum Beispiel, der sogar Dualist ist, ja, und also Neurowissenschaftler. Auf der philosophischen Seite könnte man heute zitieren in der Debatte Richard Swinburne, der diese These vertritt. Es gibt dann auch Neurowissenschaftler, die stärker so ein Dual Aspect Monism vertreten, also sagen, es ist eine Substanz, aber es sind zwei Aspekte. Da könnte man Namen wie Peter Clark zum Beispiel bringen. Und das sind auch erstmal Deutungsansätze, die über die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse hinausgehen. Ja, ich verwende jetzt mal eine Analogie. Wenn ich einen Klavierspieler, ja, der sich durch das Klavierspielen irgendwie ausdrückt. Wenn ich dem das Klavier wegnehme, dann kann der auch nicht mehr, klar, kann nicht mehr Klavier spielen, kann er sich nicht mehr ausdrücken. So, bedeutet das aber, dass der Klavierspieler mit dem Klavier gleichzusetzen ist? Sicherlich nicht. Ja? Er benutzt das Klavier, um sich auszudrücken. Und so könnte man auch sagen, der menschliche Geist oder das menschliche Ich, zumindest in unserer jetzigen Zustand, drückt sich immer, fast immer, da könnte man jetzt noch diskutieren, gibt es da noch sozusagen paranormale Phänomene, wo das dann doch anders ist, aber selbst wenn man die völlig rauslässt, ja, dann könnte man sagen, also in unserem jetzigen Leben benutzt das menschliche Ich immer sich auch auszudrücken, ja, durch den Körper, vor allem das Gehirn jetzt in dem Fall, aber natürlich durch den gesamten Körper, ja, und es ist jetzt aber nicht, wenn ihm sozusagen dieses Instrument weggenommen wird, dass er dann überhaupt nicht existiert oder dass er sich auf dieses Instrument sozusagen zurückführen ließe. Man könnte dann auch noch hinzufügen, dass die Neurowissenschaften ja immer nur Korrelationen messen. nie Ursache und Wirkung. Ja? Also wenn ich jetzt mentale Zustände mit Hirnzuständen korreliere, bin ich auch davon abhängig, dass mir der Mensch sagt, was er denkt oder nicht denkt. Und diese Korrelation, die ich eben durchaus natürlich messen kann, sind immer nur Korrelationen. Ja, nicht, also eine Korrelation ist was anderes als ein Kausalzusammenhang oder eine Reduktion des einen auf den anderen. Es gibt da natürlich so ganz spezielle Experimente. Also Libet, das ist so ein ganz bekanntes Experiment, das auch immer wieder in der Literatur diskutiert wird, wo man versucht hat, eben auch zu sehen, gibt es dann überhaupt so etwas wie freie Entscheidungen, und man dann festgestellt hat, dass, also wenn man sagt dann irgendwie, Menschen sollen sich dann irgendwie welche freien Entscheidungen treffen, und wenn man dann ihre Hirnströme misst, dann feststellt, dass diese Hirnströme schon anlaufen, bevor sie bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Ja, und daraus hat man dann versucht abzuleiten, dass es überhaupt keine freien Entscheidungen sind, sondern dass es nur sozusagen, die Hirnströme setzen ein und dann hat man den Eindruck, das sei eine freie Entscheidung. Aber in der Interpretation dieser Experimente gibt es so viele eigentlich wieder weltanschauliche Ansätze, die damit reinfließen, dass das, was diese Experimente zeigen wollen, dass es keine Freiheit gibt, damit überhaupt nicht nachgewiesen wird.
So, wir haben jetzt über den Menschen gesprochen. Lass uns das mal ein bisschen breiter machen und auf das Universum, in dem wir uns befinden, zu sprechen kommen. So, wir lesen in der Bibel davon, dass unsere Welt von Gott geschaffen wurde. Und ja, wir beide sind Christen, sind davon überzeugt. Aber ist das eine Annahme, die sich mit dem deckt, was wir heute wissen, über das Universum, in dem wir uns befinden, also die kosmologischen Erkenntnisse, die wir heute haben, naturwissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Fachdisziplinen, legen die das nahe, dass unsere Welt von einem Schöpfergott ins Dasein gerufen wurde, oder stehen sie im Widerspruch zu diesem Glauben, oder verhält sich das neutral? Wie würdest du das sehen?
Also man kann erst mal sagen, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, dass eben lange Zeit es überhaupt keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse gab, die einen Weltanfang nahegelegt hätten, und über Jahrhunderte Christen das geglaubt haben, also Juden und Christen das geglaubt haben, die obwohl es keine naturwissenschaftlichen Ergebnisse dafür gab. Ja, also das war ja auch dann eine sehr spannende Diskussion, auch im Mittelalter zu dem Thema. Thomas von Aquin eben, ist die Welt ewig oder nicht? Und wo Thomas von Aquin sagt, das ist eben keine Vernunftwahrheit, das können wir nicht vernünftig ableiten, sondern das ist eine Wahrheit, die uns offenbart ist, weil eben da die aristotelische Weltvorstellung eine ewige Existenz der Materie zumindest voraussetzt. Das war auch noch sozusagen die ersten wirklichen Erkenntnisse oder sagen wir mal naturwissenschaftlichen Belege in der Richtung kamen ja eigentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja, mit der Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie auf die Kosmologie und dann so Entdeckungen wie der Redshift von Galaxien und solche Geschichten, dass man die dann später auch auf den Big Bang halt, die Big Bang-Theorie geführt haben. Jetzt kann man durchaus sich die Frage stellen, ob nicht hier auch die Vorstellung von einer Schöpfung ein bisschen Pate gestanden hat, also bei solchen Theorien wie Big Bang. Ich meine, Georges Lemaître war ja ein belgischer Priester, der auch da ganz entscheidend in der Entwicklung dieser Vorstellung zu beigetragen hat, während Einstein, der aus mehr von Spinoza beeinflusst war, Pantheist, eigentlich zu Beginn überhaupt nicht so das gerne hatte, dass eine Konsequenz seiner Theorie eben ein zeitlich begrenztes Universum ist. Jetzt hat Lemaître sich immer dagegen verwehrt, dass man seine Theorie im Sinne einer Schöpfung auslegt, weil er sagt, es ist ein Unterschied zwischen einer physikalischen Beschreibung eines Weltbeginns, ja, und die Schöpfung. Das ist nochmal eine andere Ebene auch von Erklärung. Und ich denke, dass der Lemaître auch durchaus recht hat, hier zu sagen, Achtung, wir sollten uns jetzt auch als Christen nicht zu eng vielleicht an gewisse naturwissenschaftliche Erkenntnisse anschließen und auch wirklich immer unterscheiden zwischen dem, was jetzt in einem physikalischen Modell als zeitliche Entstehung des Kosmos angesehen wird und der Aussage, dass das Universum geschaffen ist. Interessanterweise hat ja Thomas von Aquin auch im Mittelalter dann schon auch aufgezeigt, dass auch eine unendliche Welt, also eine zeitlich unendliche Welt, eine ewige Welt, einen Schöpfer braucht, weil sie kontingent ist, also kontingent im Sinne von nicht notwendig und sich eben nicht selbst erklärt, sondern eben deshalb immer auf einen notwendigen Seingrund zurückführt. Und das würde ich auch also antworten, wenn jetzt Menschen sagen, okay, also Big Bang, für viele riecht das ein bisschen zu sehr nach Schöpfung. Ne? Das ist schon interessant, dass die beste kosmologische Theorie, die wir heute haben, viele an eine Schöpfung erinnert. Ja, und dann gibt es ja Versuche, wieder den Big Bang auch nochmal wieder aus was Grundlegenderem abzuleiten. Da kommen dann so Sachen wie String Theory mit rein, wo man so ein quantenmechanisches Vakuum irgendwie vor dem Big Bang postuliert, aus dem der Big Bang irgendwie entstanden wäre. Das sind alles ziemlich wilde Spekulationen, weil wir ja heute keine experimentell testbare Theorie haben, die Quantenmechanik und Relativitätstheorie zusammenführen würde. Also das ist alles naturwissenschaftliche Spekulation. Aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, nehmen wir mal an, da kommt wirklich was raus. Also irgendwie in 50 Jahren können wir den Big Bang dann wieder aus irgendeinem Zustand erklären, der davor liegt, wobei dieses davor dann gar nicht ein Zeitfaktor ist, sondern nach den aktuellen Spekulationen verliert die Zeit an sich ihre Bedeutung. Also die Zeit entsteht selbst sozusagen mit dem Big Bang in den meisten dieser Theorien. Aber also nehmen wir mal an, das wäre eben nicht mehr wilde Spekulation, sondern das wäre sozusagen die nächste beste wissenschaftliche Theorie. Wäre das ein Problem für die Christen? Nein, würde ich antworten, denn der Erklärungsbedarf, ja, dieser grundlegenden Theorie, der ist immer noch gegeben. Ja, warum gelten denn diese Naturgesetze? Ja, die Naturgesetze, also die Welt kann sich nicht wie so ein Münchhausen an seinem eigenen Haaren irgendwie aus dem Sumpf ziehen. Irgendetwas muss immer schon gegeben sein. Und seien es eben sehr grundlegende Gesetzesvorgaben einer grundlegenden physikalischen Theorie. Und die entstehen nicht aus der Theorie, sondern müssen immer abgeleitet werden. Und deshalb ist die Frage nach dem Schöpfer auch in einem solchen Fall immer noch aktuell. Aber wenn man jetzt auf die heutige Situation zurückkommt, ist es schon interessant zu sehen, dass die beste kosmologische Theorie durchaus sowas wie einen Weltanfang mit einbeschließt, der auch ja, zumindest sehr stark nach einer Schöpfung aussieht.
Ja, wir hatten vor einiger Zeit bei uns auf dem Kanal das Kalam-kosmologische Argument vorgestellt, das dann im Kommentarbereich von jemandem auch kritisch hinterfragt wurde. Das Kalam-kosmologische Argument besagt ja, alles, das beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum hat eine Ursache, also begann das Universum zu existieren. Und dann würde man in der Folge eben sagen, dass mit der Entstehung des Universums Zeitraum und Materie ins Dasein gekommen sind und darum auch die Urursache hinter dem Universum zeitlos, immateriell und unendlich sein muss. So würde mich gleich interessieren, was du für das beste kosmologische Argument hältst und ob du da auch mit dem Kalam gehst oder ob du da eher dich anderswo verordnest. Es gibt ja verschiedene kosmologische Argumente. Aber da hat dann jemand auch nachgefragt, aber was ist denn mit der unbestimmten Kausalität in der Quantenwelt? Warum kann es keinen infiniten Regress geben, sodass ein Schöpfergott hinfällig wäre? Und warum sollten kosmologische Argumente gerade auf den christlichen Gott mit seinen Eigenschaften zutreffen?
Ja, das sind jetzt mehrere sehr gute Fragen. Die erste Frage zur quantenmechanischen Kausalität oder quantenmechanischen Unbestimmtheit. Die Quantenmechanik schafft nicht die Kausalität ab, sondern sie lässt nur eine starke begrenzte Kausalität zu. Also das Kausalitätsprinzip gilt auch in der Quantenmechanik nur in einem etwas begrenzteren Bereich. Das ist häufig ein Missverständnis der Quantenmechanik. Da hat Peter Mittelstädt Bungstedt sehr saubere Arbeiten zugemacht. Professor für theoretische Physik in Köln, bei dem ich also auch von dem ich viel gelernt habe. Ich komme hier aus Köln. Und also das gilt nach wie vor, das Kausalitätsprinzip, nur eben stärker eingeschränkt. Jetzt die Frage, warum kann es nicht einen infiniten Regress geben? Das ist sicherlich ein wichtiges Gegenargument gegen Kalam. Deshalb hat auch Thomas von Aquin, wir sind ja bei Kalam in der mittelalterlichen Philosophie schon, ja, also das ist ja ein Argument, was von muslimischen Philosophen oder Theologen vorgetragen wurde. Und Thomas von Aquin antwortet eigentlich schon auf diesen Vorwurf, findet sich auch bei Leibniz, wenn ich mich richtig entsinne, die Antwort darauf. Das ist immer die Frage, wenn ich, also nehmen wir das jetzt mal an, zum Beispiel, ich habe hier ein Buch, ja, und das ist eine Kopie eines vorhergehenden Buches. Ja, so, jetzt kopiere ich dieses Buch und dann weiß ich, okay, also ich habe dieses Buch, weil es die Kopie des ersten Buches ist. Jetzt dieses erste Buch kann ja aber wieder eine Kopie sein von einem Buch, wie das davor gegeben ist. Und dann ist die Frage, komme ich dann irgendwann mal ans Ende dieser Reihe und was wäre, wenn jetzt es überhaupt kein erstes Buch gäbe, sondern sozusagen immer nur das eine Buch vom vorherigen Buch kopiert worden ist. Das ist ja der infinite Regress. Und da sagt dann Leibniz, den ich jetzt in der Zusammenfassung von Paul Clavier, einem französischen Philosophen, da zitiere, dass er sagt, wenn aber es überhaupt nie ein erstes Buch gegeben hat, dann kann eigentlich schon die ganze Reihe überhaupt nicht ins Rollen kommen. Also es muss, also kann ich mir vorstellen, dass es sozusagen nur Kopien gibt, aber kein Original. Und was ich noch für wichtiger halte, dieser Kopiervorgang folgt ja auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und die müssen wieder irgendeinen Grund finden. Das heißt, vielleicht habe ich sozusagen das einzelne Buch erklärt durch seinen Vorgänger, aber ich habe ja die gesamte Reihe der Bücher auch zu erklären. Und jetzt habe ich sogar das Problem, dass ich hier eine unendliche Reihe zu erklären habe. Und um diese Reihe zu erklären, brauche ich einen Rückbezug auf ein, ja, in dem Falle, also transzendent im Sinne von etwas, was außerhalb dieser ganzen Reihe steht. Und deshalb eben auch das kosmologische Argument von Thomas von Aquin, das auch für eine unendliche Welt funktioniert, weil ich eben nicht sozusagen immer nur sage, wovon habe ich jetzt dieses Buch kopiert, sondern dann frage, warum gibt es überhaupt diese ganze Reihe dieser kopierten Bücher? Und deshalb halte ich das Argument von Thomas von Aquin, das kosmologische Argument, für stärker. Und verhindert einige der Angriffsflächen auch des Kalam-Arguments.
Ja, ich meine, die Frage, warum sollte es jetzt ausgerechnet der christliche Gott sein, ist eine, die, finde ich, auch nicht ganz im Blick hat, dass wenn Christen anhand kosmologischer Argumente für die Existenz Gottes argumentieren, sie ja nicht sagen, damit ist alles gesagt, was es über den christlichen Gott zu sagen gibt, sondern da gibt es ja auch noch eine mannigfaltige Reihe an anderen Argumenten, die ins Feld geführt werden müssen, auch von christlichen Theisten, um die Plausibilität nicht nur einer theistischen Weltanschauung, sondern insbesondere der christlich-theistischen hervorzuheben.
Ja, das ist ganz eindeutig. Das stimmt natürlich, wenn man, also jetzt bei den fünf Wegen bei Thomas von Aquin, da kommt immer so ein lapidarer Schlusssatz und das nennen alle Gott. Ja, also das ist natürlich, da ist immer, das ist eine sehr steile Vorlage und da stecken sehr viele Voraussetzungen oder Denkannahmen drin, um diesen Schritt zu tun zu können. Ich meine, man könnte jetzt schon sagen, dass man einen personalen Gott sozusagen damit rausbekommt, ja, also, weil ich sonst natürlich eigentlich im Pantheismus verhaftet bleibe. Aber natürlich brauche ich, also das ist ja schon mal ein deutlicher Schritt über, sagen wir mal, vielleicht griechische Gottesvorstellungen, ja, der erste Motor bei Aristoteles ist ja nicht eine Person. Hier ist der Schöpfungsbegriff schon nochmal anders, weil es ja ein freies Handeln, ein freies Setzen Gottes ist. Und dann kommen natürlich auch da, würde ich sagen, geht man übers kosmologische Argument hinaus und schaut sich speziell auch an, welche Art von Welt ist dann auch geschaffen worden. Ja, also wenn man jetzt gerade die Personhaftigkeit Gottes auch noch mit sozusagen geliefert haben will, da reicht es nicht einfach nur zu sagen, dass es eine Welt gibt, oder zumindest vielleicht reicht es zu sagen, aber es wird ein bisschen kompliziert, das zu argumentieren. Es ist wesentlich einfacher zu argumentieren, zu sagen, diese Welt aber enthält zum Beispiel freie Wesen. Und wie kann eine Welt, die freie Wesen enthält, von etwas Nicht-Personalem geschaffen worden sein? Und dann natürlich ist ja auch das noch nicht der gesamte Gottesbegriff, sondern da kommen natürlich auch dann wirklich so Sachen wie, dass sich Gott auch dem Menschen zuwendet, dass er sich offenbart hat. Das leistet mir natürlich kein philosophisches Argument. Da kann ich im besten Fall, würde ich sagen, philosophisches Argument leisten, dass das nicht ausgeschlossen ist. Ja, dass sozusagen Stolpersteine aus dem Weg räumen. Aber ich kann nicht einfach irgendwie philosophisch ableiten, dass sich Gott den Menschen offenbart hat. Das ist eine geschichtliche Wirklichkeit.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir sind jetzt schon auch wieder am Ende dieser Folge angelangt, aber zuletzt möchte ich da noch auf einen geschichtlichen Einwand eingehen oder dich darum bitten einzugehen, der da häufig vorgebracht wird. Nämlich, dass ja die biblische Schöpfungsgeschichte im Grunde auch nur Copycat anderer Schöpfungsmythen der Antike ist. Ich habe das heute tatsächlich noch wo gelesen, wo es ganz spöttisch hieß, wer die biblische Schöpfungsgeschichte vorfinden will oder die relevanten Aspekte besser verstehen möchte, der muss einfach den Gilgamesch-Epos lesen und da findet er dann alles Wichtige, weil da haben die biblischen Autoren sich fleißig dran bedient und im Grunde das Ganze noch ein bisschen umgemodelt und sich dann noch bedient, auch bei Enuma Elish von den Babyloniern und sich das alles so ein bisschen zusammengeklaut. Also wie passen Parallelen, die es ja zweifelsohne gibt, zwischen der biblischen Schöpfungsgeschichte und anderen Schöpfungsmythen aus dieser Zeit und Gegend, Mesopotamien, Ägypten etc., zusammen mit der Annahme, dass diese Texte von Gott inspiriert sind. Was würdest du darauf erwidern?
Also erstmal grundsätzlich zu sagen, dass Gott sich Geschichte in eine aber gerade nicht der biblische Inspirationsvorstellung. Ja, Gott spricht in die menschliche Geschichte hinein. In Jesus Christus wird er ja sogar Mensch. Ja, und wirklich Mensch. Also eben nicht so ein Außerirdischer, der mal hier mal kurz zu Gast ist und dann wieder weggeht. Ja, sondern eben, Jesus ist ja eben der Sohn Marias, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams, bringt sich in eine menschliche Abstammungslinie mit ein. Und dieses Eingehen in die menschliche Geschichte charakterisiert auch die Bibel. Und das ist eben nicht jetzt etwas, was die Bibel dann anderen Büchern unterlegen macht, sondern die im Gegenteil wirklich zeigt, wie Gott auch in der Geschichte handelt. Das könnte man natürlich auch hinzufügen, alle die sagen, dass ihr heiliges Buch wirklich so dieses ewige und zeitlose Buch ist, sich natürlich letztlich auch darüber täuschen. Man kann dann sehr wohl nachweisen, dass auch dieses Buch in eine Geschichte hineingehört. Aber in der Bibel eben wird das von Anfang an, oder die biblische Vorstellung auch von Eingebung, nimmt das sozusagen mit auf. Das ist nicht, was man hier anschließend nachweist, sondern es gehört ganz wesentlich zu dem, wie wir das verstehen, dass Gott
in menschliche Geschichte hineingesprochen hat. Rabbiner drücken das so aus,
dass die Tora die menschliche Sprache spricht. Ja, das ist eine ganz wichtige Überzeugung. Jetzt zu der Frage der Parallele zwischen den biblischen Texten und den Schöpfungsmythen umliegender Völker. Da muss man auch noch ein bisschen aufpassen, dass man die Daten sauber hinkriegt. Wenn Leute von Gilgamesch-Epos reden, dann denke ich, dass sie vor allem hier an Sintflut denken, die tatsächlich Parallelen zum Gilgamesch-Epos hat. Da habe ich jetzt, also ich habe das Gilgamesch-Epos nicht gelesen, deshalb will ich mich dazu jetzt auch nicht äußern. Könntest du vielleicht mal jemanden für einladen, der sich da wirklich auskennt zu der speziellen Frage. Wenn man das jetzt aber auf die Schöpfungsmythen bezieht, das ist dann was anderes. Und da habe ich, ohne jetzt da mich richtig eingearbeitet zu haben, aber ich habe da halt schon einige dieser Schöpfungsmythen auch mal gelesen, auch im Vergleich, also Enuma Elish und ähnliche Texte, auch ägyptische Texte. Und was da auffällig ist, ist gar nicht die Parallelen, sondern das ist der enorme Unterschied. Und da würde ich jeden Hörer, jeden Zuschauer einfach mal einladen, mal wirklich für sich selbst, also sich nicht nur darauf zu verlassen, was immer erzählt wird, sondern wirklich mal für sich selbst auch mal ein paar dieser Mythen durchzulesen. Die sind ja auch gar nicht so schwer zugänglich. Es gibt ja auch also Bücher, die einfach wichtige Texte zusammenstellen. Und wenn man die dann wirklich mal anfängt zu lesen, dann merkt man, dass man in einer ganz anderen Welt ist. Ja, diese ganzen Schöpfungsmythen im alten Vorderen Orient sind immer auch Entstehung, also Entstehung der Götter. Das ist nicht nur Entstehung der Welt, es sind auch Entstehung der Götter. Und immer auch miteinander konkurrierender Mächte. Ja, unsere Erde entsteht dann häufig aus so einem Art Götterkampf. Oder auch die Menschen müssen zum Beispiel den Göttern irgendwie dienen, weil die, also es gibt da so Schöpfungsmythen auch in Babylonien, wo halt die untergebenen Götter den etwas höher gestellten Göttern dienen müssen und irgendwann werden die dann das Ganze satt und dann schaffen die halt den Menschen, damit er an ihrer Stelle den Göttern dient. Also das ist so, so meilenweit entfernt von dem, was man in Genesis liest, dass das im Gegenteil ein Argument ist für die Eingebung dieser Texte. Dass, ja, also gerade wenn man sagt, das ist der kulturelle Kontext und warum haben wir da einen Text, wo es nur einen Gott gibt, der völlig friedevoll, hätte ich mal gesagt, durch sein Wort alles schafft. Es gibt keinen Widerstand. Die ganze Schöpfung ist gut. Ja, der Mensch ist auch nicht da, um Gottes Bedürfnisse zu befriedigen, sondern er ist hinein, also schon in die Verantwortung gestellt, aber ja mit hineingenommen, auch in das Ruhen Gottes am Sabbat. Da ist man in einer ganz anderen Welt.
Ja, Lydia, vielen Dank für deine Einblicke, für die Erkenntnisse, die wir auch heute gewinnen konnten durch diese Folge, durch dieses Interview. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich bin mir sicher, das ist vielen zum Segen geworden und hat auch den ein oder anderen zum Nachdenken und selber weiter studieren und forschen angeregt. Darum schön, dass wir dich heute bei uns haben durften.
Ja, danke für die Einladung und für das Gespräch.